Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Japan's world record-breaking Maglev L0 passenger train achieving speeds of 374 miles per hour.
Das ging jetzt recht schnell. Ich wiederhole nochmal, 374 miles per hour, also knapp 600 Kilometer pro Stunde kann Japans neue Magnetschwebebahn Maglev fahren und ist damit der schnellste Zug der Welt und ein Star bei technikbegeisterten Websites, wie eben gerade gehört. Bisher allerdings ist er nur auf einer Teststrecke unterwegs, aber irgendwann soll er Tokio mit Osaka verbinden. Das ist ein gigantisches Unterfangen, was zeigt, für Japan ist die Bahn ein Prestigeprojekt, auf das viele Leute im Land stolz sind. Vor allem auf die Pünktlichkeit, die aber auch ein großer Druck ist. Erst im Februar wurde einem Lokführer umgerechnet 40 Cent vom Lohn abgezogen, weil er eine Minute zu spät kam. Wohlgemerkt, ohne dass ein Passagier an Bord war. In diesem Jahr wird die japanische Bahn 150 Jahre alt, also fahren wir auch mit. Ich bin André Zanto, hallo, freue mich, dass Sie dabei sind und zum Bahnsteig begleitet uns Katrin Erdmann.
Bahnhof Tokio, ein Shinkansen fährt ein. Bevor er weiterfährt, bleibt der Schnellzug genau 12 Minuten im Gleis stehen. Wakana Hamada ist bereits einige Minuten vor Ankunft aus ihrem Aufenthaltsraum unterhalb der Schienen gekommen. Jetzt beginnt der Einsatz der Reinigungskraft. Als die Türen aufgehen, verbeugt sie sich und hält den aussteigenden Fahrgästen eine Plastiktüte für den Müll hin. Um ihre Hüften hängt eine Putztasche, über der Schulter ein Reinigungsbeutel. Wakana Hamada hat 7 Minuten Zeit für die Reinigung. Da muss jeder Handgriff sitzen. Im Waggon werden zuerst die Sitze in Fahrtrichtung gedreht.
Nachdem die Sitze umgedreht sind, desinfiziere ich jeden Tisch. Dann kümmere ich mich um den Boden. Am Schluss kontrolliere ich nochmal, ob alles ordentlich ist.
Allerdings muss da ein Lappen für etwa 90 Sitze reichen.
Der ist nass. Ich wasche ihn mit Wasser und Seife, besprühe ihn mit Desinfektionsmittel und reinige dann die Tische.
Sie hetzt durch den Waggon. Tisch runter, ein kurzer Wisch, Klapp wieder hoch, Nackenlehne runter, dann zurück, den Besen holen, durch alle Sitzreihen bis ans Ende, wieder zurück, dann nochmal alle Sitze kontrollieren, hier und da noch ein Kopflätzchen wechseln, aussteigen und wie am Anfang vor den Fahrgästen verbeugen.
Es ist zwar wichtig, in der Zeit zu bleiben, denn es ist ein Service, der kundenorientiert ist. Aber zugleich ist das natürlich auch das Schwierigste. Ich muss sehr fertig werden, damit die nächsten Fahrgäste einsteigen können. Das ist sehr stressig und anstrengend, aber ich gebe mir Mühe.
Seit 3,5 Jahren putzt die 34-jährige Teilzeitkraft japanische Züge. Dafür bekommt sie pro Stunde 1.300 Yen, nach derzeitigem Wechselkurs etwa 9 Euro. Das Unternehmen Tessei reinigt 170 Züge am Tag. Pro Jahr sind das 63 Millionen Sitze, sagt der stellvertretende Geschäftsführer Fumiyake Dobashi. Arbeit gibt es genug, aber es sei schwer, Personal zu finden.
In Japan ist es immer noch so, dass der Putzjob einen schlechten Ruf hat.
Erschwert wird die Personalsuche auch durch die demografische Entwicklung. Japan gehört weltweit zu einer der ältesten Gesellschaften. Bis 2040 wird jeder dritte Einwohner im Rentenalter sein. Schon jetzt fehlen in vielen Branchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zuwanderer können die Lücken nicht füllen, weil die Einwanderungspolitik immer noch restriktiv ist und oft die sprachlichen Anforderungen hoch sind. Auch beim Zugreinigungsunternehmen Tessei sind nur 2% der 800-köpfigen Belegschaft ausländischer Herkunft.
Bei uns ist der Kundenkontakt sehr wichtig und dafür braucht man gutes Japanisch. Deswegen ist es schwierig, wenn man kein Japanisch spricht.
Man bemühe sich aber um ausländische Arbeitskräfte, so Dobashi. Wer jetzt im Zug sitzt, der hat meist ein Ekiben dabei. Eki, das bedeutet Bahnhof, und Ben, das kommt von Bento, also eine kleine Mahlzeit zum Essen. In dem Ekiben-Geschäft am Bahnhof Tokio ist eigentlich den ganzen Tag Hochbetrieb. Reisende drängen sich um die Kühltruhen und die aufgetürmten, hübsch verpackten Boxen. Nobuhiro Matsuhashi vom Zentralverband der Ekiben-Geschäfte.
Ein Ekiben gehört immer zur Bahn dazu. Es ist eine Kleinigkeit, die man mitnimmt. Das ist sozusagen ein Stück Alltagskultur, wenn man verreist. Es ist meist ein traditionelles Gericht aus der Region. Die Ekibens sind regional sehr unterschiedlich.
Das erste Ekiben soll es zum Ende des 19. Jahrhunderts gegeben haben. Es kostete damals nur 5 Cent und bestand aus 2 Reisdreiecken mit eingelegtem Rettich. Heute sind die kleinen Gerichte so etwas wie ein Potpourri aus Reis, Fisch oder Fleisch und Gemüse und oft eine optische und geschmackliche Überraschung. Dass man in Japan überhaupt mit der kleinen Futterschachtel reist, hat einen einfachen Grund. Speisewagen sind eine Rarität.
Das ist sicherlich eine Frage der Effizienz, weil das im Prinzip mehr kostet, weil dadurch ja Sitzplätze wegfallen. Außerdem ist es auch so, dass die Bahnreisen heute viel kürzer sind als früher, weil die Züge so schnell fahren.
Die Corona-Pandemie hat der Branche schwer zugesetzt. Außerdem nutzen die Menschen viel häufiger als früher das Auto oder das Flugzeug für längere Strecken. Und dann kaufen sie natürlich kein Ekiben. Deshalb und wegen der alternden und rückläufigen Einwohnerzahl rechnet Matsuhashi in Zukunft mit weniger Nachfrage nach den Häppchen. Die japanische Bahn hat eine lange Tradition. Die Schnellzüge sind noch immer der Stolz der Nation. Die ersten Waggons, Lokomotiven und Bahnschwellen waren 1872 zur Eröffnung der ersten Bahnstrecke zwar aus Großbritannien importiert, aber weniger als 100 Jahre später ging der erste Schnellzug mit eigener Trasse an den Start. Pünktlich zu den Olympischen Spielen 1964 fuhr der Shinkansen los. Der Präsident der damaligen Staatsbahn eröffnete die Strecke von Tokio nach Osaka. 515 Kilometer in 4 Stunden. Kazutaro Oish war der erste Fahrer des Shinkansen, der damals 210 Kilometer pro Stunde erreichte.
Die Medien hatten ja immer groß berichtet vom Traum-Super-Express-Zug. Ich fuhr den allerersten und wusste genau, dass die Fahrgäste bei der Ankunft in Tokio interviewt werden würden. Ich wollte sie also keinesfalls enttäuschen und musste zumindest einmal ordentlich Gas geben.
Der Shinkansen stand stellvertretend für den rasanten wirtschaftlichen Aufstieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Strecken wurden ausgebaut, 1987 die hochverschuldete Staatsbahn privatisiert. Daraus entstanden 6 JR-Firmen. JR, das steht für Japan Railways, also japanische Bahnen. Hinzu kommen rund 50 weitere Privatanbieter. Obwohl alle privat sind, spricht man in Japan immer von JR und anderen privaten Bahnlinien. Trotz aller Herausforderungen ist die Bahn Japans wichtigstes Verkehrsmittel. Pro Monat werden rund 1,5 Milliarden Menschen befördert. Sauber, schnell, mit leckeren Häppchen und mit am wichtigsten, die japanischen Züge sind im Fernverkehr, auch wegen der eigenen Trassen, fast nie zu spät.
Es ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass die Bahn pünktlich ist. Die MitarbeiterInnen arbeiten professionell, deshalb ist sie auch so pünktlich.
Sagt Kiyohito Utsunomiya, Wirtschaftsprofessor an der Universität Kansai, im Interview mit der ARD.
Selbst wenn der Zug nur eine Minute verspätet ist, dann entschuldigt man sich dafür. Das ist normal hier.
Das bestätigt auch Makoto Maekawa von der Gewerkschaft West Japan Railway.
In Japan werden die Lokführer darauf trainiert, die Züge auf die Minute oder Sekunde genau zu steuern. Das ist auch im Laufe ihrer Dienstjahre für sie selbstverständlich. Sie versuchen pünktlich zu fahren und diese Erwartungen zu erfüllen.
Im Frühjahr gewann ein Lokführer zwar gegen einen Bahnanbieter, weil der ihm den Lohn um 40 Cent wegen einer Verspätung gekürzt hatte. Schadenersatz erhielt er jedoch nicht. Ein unglaublicher Druck, der auf den Mitarbeitenden lastet. Denn schon für das kleinste Fehlverhalten heißt es, nachsitzen, Entschuldigungsbriefe schreiben. Das habe auch mit der Sicherheit zu tun, sagt der Gewerkschaftsvertreter.
Ist der Zug verspätet, kann es passieren, dass der Fahrer Risiken eingeht, um die Verspätung aufzuholen.
So wie 2005 bei dem Eisenbahnunglück von Amagasaki. Damals hatte der 23-jährige Lokführer eine Verspätung von 1 bis 2 Minuten, wollte die wieder aufholen, fuhr zu schnell in die Kurve, der Zug entgleiste. Mehr als 100 Menschen starben, mehr als 500 wurden verletzt. Zu oft scheint das zum Glück nicht vorzukommen, beziehungsweise geht das dann meist glimpflich ab. Verkehrsexperte Kiyohito Utsunomiya von der Kansai-Universität.
Ich habe hier die Daten von Deutschland und Japan vorliegen. Wenn man beide Länder miteinander vergleicht, ist die absolute Zahl der Unfälle in Japan zwar ein wenig höher, aber Japan befördert 4-mal mehr Menschen pro Kilometer und deshalb ist die Unfallbilanz insgesamt niedriger als in Deutschland.
Die vielen guten Seiten der japanischen Bahn überdecken ein großes Manko, denn das Angebot in dem langgestreckten Land klafft weit auseinander. In Ballungsräumen ist es gut ausgebaut, ländliche Regionen fallen hingegen hinten runter. Die Bahnen sind in privater Hand und müssen oft Profit abwerfen und wenn es immer weniger Kunden gibt, werden eben die Fahrzeiten angepasst. Ein Beispiel aus Fuchu in der Präfektur Hiroshima. Der Ort hat 36.500 Einwohner. Jahr für Jahr werden es weniger. Koji Itazaki leitet in Fuchu eine Oberschule.
Es leben immer weniger Kinder in dieser bergigen Region. Und sollte JR West diese Bahnlinie auch noch abschaffen und die Kinder es dann nicht zur Schule schaffen, können wir dicht machen.
Schon jetzt besteht der Zug nur noch aus einem Waggon und kommt nur 6-mal am Tag nach Fuchu. Die Schule hat noch 59 Kinder und die sitzen oft schon um 7:15 an ihrem Ziel, weil es keine andere Bahnverbindung gibt.
Ich komme 4 zu früh an.
Ich lese dann hier so lange, bis die Schule um 8.30 Uhr beginnt.
Beide wünschen sich mehr Züge. Doch die zuständige Bahngesellschaft macht jetzt schon umgerechnet 4,6 Millionen Euro Verlust im Jahr. Kenzo Takeuchi, Wirtschaftsexperte an der Christlichen Frauenuniversität Tokio, fordert deshalb ein Umdenken.
Es ist fast aussichtslos, dass sich solche Bahnlinien und Gesellschaften in Zukunft besser über Wasser halten können. Deshalb sollte man touristische Attraktionen einer Region besser vermarkten. Nur durch so eine Diversifikationsstrategie können solche Bahnunternehmen überleben.
Verkehrsexperte Utsunomiya von der Universität Kansai spricht bereits von einer Abwärtsspirale. Denn durch weniger Service verlieren die Bahnen Fahrgäste. Zwar würden die privaten Bahnen staatlich ein wenig unterstützt, um nicht bankrott zu gehen, aber eine Dauerlösung ist das aus Sicht des Wirtschaftsprofessors nicht. Der Lokalverkehr sollte nicht in privater Hand sein, meint er. Hier könne man gut von Europa lernen, so Utsunomiya, der auch in Wien und Manchester geforscht hat.
Die Verantwortung sollte stattdessen bei den Städten und Kommunalverwaltungen liegen und zur Stadtentwicklung gehören. Die Bahn ist Teil der Mobilität und erhöht die Lebensqualität und sie sollte deshalb allgemeingut sein.
Zwar gäbe es auf verschiedenen Ebenen darüber Gespräche, doch konkret sei nichts und die Enttäuschung darüber ist dem Professor anzumerken. Auch müssten sämtliche Verkehrsmittel besser miteinander vernetzt und aufeinander abgestimmt werden, so wie zum Beispiel in Deutschland. Utsunomiya wirbt für ein integriertes System, in dem alle Verkehrsmittel gemeinsam gedacht werden. In Europa existiere das schon längst, in Japan jedoch nicht. Das 9- bzw. 49-Euro-Ticket in Deutschland findet der Wissenschaftler, Zitat, revolutionär und hält das für den richtigen Weg, um Bahnfahren attraktiver zu machen. Denn in Japan ist Bahnfahren teuer. Wer zum Beispiel 2 Stunden mit dem Shinkansen unterwegs ist, zahlt rund 300 Euro für die Hin- und Rückfahrt. Frühbucherrabatte wie in Deutschland kennt man in Japan nicht. Und auch im Innenstadtverkehr kommt man bei täglicher Nutzung schnell auf mehr als 100 Euro im Monat, weil man während der Fahrt oft mehrere Linien nutzt und immer wieder zahlen muss. Doch anstatt sich um die Bevölkerung auf dem Land zu kümmern, arbeiten die privaten Bahnen daran, die wichtigsten Ballungsräume Tokio und Osaka noch schneller miteinander zu verbinden. Und zwar mit der Magnetschwebebahn Maglev. Der Maglev soll 600 Kilometer pro Stunde zurücklegen können. Allerdings gibt es bisher wegen diverser Probleme und erheblichem Widerstand keinen konkreten Starttermin. Ein großes Problem sind die komplizierten Baumaßnahmen, denn anders als andere Züge kann der Maglev nur auf gerader Strecke fahren. Im Herzen von Tokio wird 40 Meter in die Tiefe und nach Westen gebohrt. 2024 soll der Tunnel Dennen-Shofu, eins der wohlhabenden Viertel Tokios, erreicht haben. Kazuhiko Miki wohnt dort und klagt mit 24 Anwohnern gegen den Bahnbetreiber JR Tokai und fordert einen Baustopp.
Durch das Rütteln des Bohrers fürchten wir, dass sich der Boden absenkt und unsere Häuser beschädigt werden. Dazu kommt der Lärm.
Der Rentnerin Mikiko Yamanashi bereitet noch etwas anderes Sorgen.
Kommt der Tunnel, wird der Wert des Hauses sehr stark sinken. Das konnten wir schon dort sehen, wo ein Teil eines Tunnels eingestürzt ist. Dort will keiner mehr ein Haus kaufen.
Gemeint ist eine Gemeinde rund 20 Kilometer westlich von Tokio. Durch den Tunnelbau sackte eine Straße ab, ein riesiges Loch entstand. Die Bauarbeiten mussten eingestellt werden. Weitere Klagen sind anhängig, obwohl eine Magnetschwebebahn viele Vorteile hat. Sie ist sicher, schnell, leise und kostengünstiger in Betrieb und Wartung. Derweil arbeiten Japans Ingenieure weiter am Shinkansen Alpha X, eine neue Version der konventionellen Züge, der ab 2031 eingesetzt werden und 360 Kilometer pro Stunde fahren wird. Es gab bereits mehrere Testfahrten. Weniger an Test, sondern mehr an Traumfahrten mit dem Shinkansen nimmt Tetsuya Suzuki teil. Und das schon seitdem er 6 Jahre alt ist.
Als ich in der Grundschule war, habe ich auf dem Schreibtisch meines Vaters einen gedruckten Fahrplan gesehen und ihn gebeten, mir zu erklären, was das ist.
Und da war es um den kleinen Tetsuya geschehen. Von da an sammelte er Fahrplanbücher. Inzwischen hat der 54-Jährige mehr als 800 Bücher und sogar ein eigenes kleines Museum in Tokio errichtet. Für den Besuch der ARD hat der Angestellte eine Art Zugschild an den Eingang gehängt, so als würde man einfahren. Dazu passend erklingt eine Melodie.
Hi, dozo.
Dann knipst er den Fahrschein ab. Sein ganzes Taschengeld investierte er jahrelang nur in Fahrpläne. Insgesamt habe er bis zu 6 Millionen Yen für sein Hobby ausgegeben, schätzt Tetsuya Suzuki. Allerdings sind seine Fahrpläne auch im Wert gestiegen. Er zeigt ein Exemplar von 1964, als der Shinkansen erstmals in Betrieb ging. Der Fahrplan kostete damals 150 Yen. Jetzt sei er 10.000 Yen wert. Noch heute setzt er sich oft hin und blättert durch die Fahrplanbücher.
Das beruhigt mich. Es ist wie eine Heilung. Wenn ich darin lese, kann ich in meiner Vorstellung herumreisen.
Und manchmal dreht er dann den Plattenspieler ganz laut. Ein schöner Tag zum Reisen in Japans Bahnen.
Unsere Tokio-Korrespondentin Katrin Erdmann. Und ein Wort, das gerade ziemlich häufig gefallen ist, war Pünktlichkeit. Das klingt erstmal logisch, wenn es um die Bahn geht, aber in Japan ist das doch weniger ein Ziel, sondern ich würde sagen mehr eine Haltung. Darüber wird uns jetzt Anke Scherer mehr sagen. Sie ist Japanologin an der Ruhr-Uni in Bochum. Hallo.
Ja, guten Tag.
Frau Scherer, wann war dann Ihre letzte Bahnfahrt in Japan?
Ja, leider war das vor Corona im Jahre 2019.
Und, war die Bahn pünktlich?
Aber selbstverständlich war die Bahn pünktlich. Das erwartet man in Japan.
Warum ist das so? Warum ist die Pünktlichkeit so wichtig? Warum hat das so einen Stellenwert?
In Japan ist Pünktlichkeit eine sozial erwünschte Norm. Das ist wie eine Tugend. Das ist etwas, das den reibungslosen Ablauf des Alltags ermöglicht. Sie müssen sich vorstellen, wer unpünktlich ist, der zieht damit andere in Mitleidenschaft. Und andere in Mitleidenschaft ziehen heißt auf Japanisch Mewaku o Kakeru, jemand anderem Unannehmlichkeiten bereiten. Und das ist etwas, von dem japanische Kinder schon sehr früh lernen, dass man das vermeiden soll. Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit zur Aufrechterhaltung sozialer Harmonie. Und deshalb ist Pünktlichkeit eine ganz wichtige moralische Tugend.
Das heißt, Kinder auch in der Schule, in der Kita, denen wird schon beigebracht, ihr müsst immer pünktlich sein.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was einen sehr hohen Stellenwert hat. Denn später im Berufsleben kann man es sich nicht leisten, unpünktlich zu sein. Es wird erwartet, dass man zu jedem Termin 10 bis 15 Minuten früher anwesend ist. Und es wird auch nicht toleriert, dass man auf den letzten Drücker sozusagen kommt.
War das denn immer so oder hat sich das in einer bestimmten Phase in Japan in der Geschichte entwickelt?
Das ist eine interessante Frage, denn tatsächlich ist diese Verbreitung einer modernen Zeitdisziplin und eines modernen Verständnisses von Pünktlichkeit etwas, das mit der Modernisierung und Industrialisierung in Japan gekommen ist. Interessanterweise wurde von der japanischen Regierung im späten 19. und im 20. Jahrhundert Pünktlichkeit als etwas betrachtet, das den Westen erfolgreich gemacht hat. Und gerade in dieser Modernisierungsphase ging es dem Land sehr stark darum, aufzuholen und mitzuhalten. Und deswegen hat die japanische Regierung gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts große Kampagnen veranstaltet, um Menschen zu mehr Pünktlichkeit zu erziehen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ein pünktlicher Mensch ein erfolgreicher Mensch ist.
Und das hat dann ja auch mit dazu beigetragen, dass Japan eben in den 70ern und 80ern zu dem Industrie- und Hochtechnologieland wurde, richtig?
Ja, tatsächlich haben wir noch aus den 20er Jahren Klagen von Unternehmen, dass die Arbeitenden das mit der Pünktlichkeit nicht so genau nehmen, kommen, wann sie wollen oder gehen, wenn sie keine Lust mehr haben. Und deshalb wurde schon damals dieser Gedanke, dass man durch mehr Pünktlichkeit die Effizienz steigern könne, sehr stark in das japanische Management eingegliedert. Nach dem Krieg, beziehungsweise ab der Mitte der 50er Jahre, begann in Japan eine Phase des Hochwachstums. Und das japanische Management der damaligen Zeit legte dann großen Wert auf Effizienzsteigerung und Rationalisierung. Und wenn man Abläufe rationalisiert, dann müssen alle Menschen, die an diesen Prozessen beteiligt sind, auch tatsächlich ihren Beitrag in der Zeit leisten, der ihnen zur Verfügung steht, müssen pünktlich sein. Und deshalb wurde dann nicht nur die Pünktlichkeit, sondern auch die Ordnung am Arbeitsplatz zu einem ganz hohen Stellenwert der Performance von Menschen im Arbeitsprozess.
Sie beraten ja auch Menschen im Arbeitsprozess, die eben aus Europa nach Japan in japanische Firmen gehen wollen. Was geben Sie denen mit?
Ja, tatsächlich versuche ich denen klarzumachen, wie wichtig in Japan die Wahrung der Form ist. Und zur Form gehört es auch, dass man, bevor man zu einem Termin geht, genau feststellt, wie lange brauche ich auf dem Weg. Es gibt in Japan Apps, mit denen man das feststellen kann und sich dann auch wirklich so vorbereitet, dass man genau 15 Minuten vor dem Termin da ist, dass man auch die äußere Form wahrt, was auch die das Vorhalten von Visitenkarten und das Grüßen, das Überreichen von Geschenken angeht. Denn diese Form ist manchmal oder gerade beim Aufbau von Kontakten fast noch wichtiger als der Inhalt.
Frau Scherer, zum Ende, waren Sie dann auch mal unpünktlich?
Ja, tatsächlich habe ich schon einmal eine Erfahrung mit sogenannter Unpünktlichkeit in Japan gemacht. Ich war mit einem Forscher auf der Insel Shikoku verabredet. Das ist die kleinste der vier Hauptinseln. Die gilt so ein bisschen als die mediterrane Region Japans, wo man einen etwas entspannteren Lebensstil hat. Und da hat mich dann tatsächlich die Person, mit der ich verabredet war, ein bisschen zu spät ganz locker am Bahnhof abgeholt und meinte, na ja, hier sei das alles sehr viel lockerer als in anderen Teilen Japans, und hat sich dann ein bisschen lustig gemacht über die Menschen in großen Städten wie Tokio und Osaka, die dadurch so gehetzt wirken, dass sie immer ganz pünktlich sein müssen.
Anke Scherer von der Ruhr-Uni Bochum, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Das war unser Blick auf 150 Jahre Bahn in Japan. Und Pünktlichkeit, wie wir gehört haben, war noch nicht ganz von Anfang an das Top-Thema. Fand ich interessant. Ja, und hier geht's in der nächsten Woche im Weltzeit-Podcast weiter mit den Bahnen in Großbritannien. Die werden ja gerade bestreikt. Da gibt es eine Alternative, Busfahren. Aber das ist anscheinend schrecklich. Außerhalb von London wird uns unser Reporter erklären, der herausfinden will, wie man es verbessern kann. Ich bin André Zanto. Bis dahin.